und wir fassen den Begriff Klassik recht weit. Zu Gast bei uns der Klezmer-Shootingstar David Orlowski. Guten Abend. Welche Backmischungszutaten, um in der Bildsprache unseres Openers zu bleiben, waren denn so bei Ihnen die entscheidenden Faktoren für Ihren Erfolg, Herr Orlowski?
Also ich glaube, man braucht neben Talent doch erstmal noch eine Menge Glück und man muss schon auch was dafür tun, also eine Menge arbeiten, viel üben natürlich erstmal. Und dann denke ich auch so auf eine gewisse Weise irgendwie so eine Art, auf die Leute zuzugehen und nicht irgendwie im stillen Kämmerlein zu bleiben und zu warten, entdeckt zu werden, weil das funktioniert nicht. Man muss schon auf die Straße gehen und sagen, hier bin ich.
Welche Rolle spielen gute Lehrer, eine gute Ausbildung?
Mit die Hauptrolle natürlich. Ohne einen guten Lehrer kann es ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Allerdings ein guter Lehrer hilft auch nicht, wenn man selber nicht wirklich bereit ist zu arbeiten oder auch mit Kritik umgehen kann oder ja, diese ganzen Sachen. Da kommt eine ganze Menge zusammen.
Wie wichtig waren für Sie fleißige Agenten oder Manager?
Ach Gott, das ist ein schwieriges Thema mit den Agenten. Inzwischen bin ich sehr gut aufgehoben bei Tobias Rosenthal. Die sind total wichtig, weil ich kann nicht den. Ich sitze so schon 1-2 Stunden am Tag am Computer, um E-Mails zu beantworten, ohne Konzerte zu organisieren damit. Da braucht man einfach ein Büro, das das für einen macht. Sonst kommt man gar nicht mehr zum Spielen.
Ist das Internet inzwischen so die Start-up-Plattform, um sich bekannt zu machen?
Würde ich nicht sagen. Also unsere ersten, also das Trio, mit dem ich spiele, das ging eigentlich alles los mit im Live-Betrieb. Also wir hatten, glaube ich, erst nach 5 Jahren oder so eine Internetseite. Also das kam so ganz peu à peu.
Das ist ja erstaunlich. Aber Sie produzieren einigermaßen fleißig CDs, denke ich mal. Und ich glaube, die letzte ist jetzt 2008 erschienen. Richtig, ja. Hören wir doch einfach mal ein Stück rein. Ja, noch hat man immer den Eindruck, der ganze Klezmer-Bereich ist von Jura Veitmann besetzt. Wie ist es denn, sich gegen so eine starke Figur in einer Kulturszene durchzusetzen?
Also richtig durchsetzen, das kann man eigentlich überhaupt nicht. Möchte ich auch nicht. Er wird immer Jura Veitmann bleiben. An dem führt überhaupt gar nichts vorbei. Der ist seine eigene Marke, seine eigene Legende. Und das hat er auch alles vollkommen verdient. Das existiert parallel. Also wir sind, glaube ich, füreinander nicht wirklich eine Konkurrenz, weil das was ganz anderes ist, auch vom Konzerterlebnis her. Also bei uns ist es eher so wirklich ein Trio, was da steht und einfach spielt. Und bei Jura Veitmann, der hat ja eine richtige Message. Und das hab ich eigentlich überhaupt nicht. Also wir spielen nur.
Ein paar Worte vielleicht zu der CD, die wir gerade gehört haben. Wo ist sie erschienen und wie ist sie produziert worden und wie verkauft sie sich?
Also das ist unsere zweite CD bei Sony Classical. Und die auch die zweite CD in der aktuellen Besetzung mit dem Jens-Uwe Popp an der Gitarre und Florian Dormann am Kontrabass. Die verkauft sich natürlich fantastisch. Und aufgenommen haben wir die in so einem Kammermusik, also sie ist akustisch aufgenommen, live, also jetzt nicht popmäßig produziert mit getrennten Räumen oder so, sondern wir standen alle auf einer Bühne und haben einfach gespielt mit einem ganz genialen Tonmeister.
Also wenn Sie noch ein Restexemplar erwerben wollen, dann gehen Sie recht schnell in Schallplattenladen oder vermutlich gibt es auch bei iTunes, da ist der Vorrat ja dann wahrscheinlich größer. Unser nächster Gast ist eine Dame. Wenn wir beim Starbackenbild aus unserem Opener bleiben wollen, dann könnte man sie als Klassik-Konditorin bezeichnen. Virginia Tutila ist Managerin und Promoterin. Sie sorgt unter anderem dafür, dass die Sternchen zum Star werden. Was braucht es dazu, Frau Tutila? Was tun Sie da?
Ja, also das ist natürlich eine einfache Frage, die komplexe Antworten erfordert. So einfach ist das nicht. Aber also eins muss ich sagen, es ist halt, also eins möchte ich klarstellen, nicht jeder Musiker, der seiner Berufung nachgehen muss, ein Star werden. Das muss man halt schon mal festhalten. Es gibt Platz, ausreichend Platz für gute Musiker, die halt keine Stars sind. Und als Ziel, sich zu setzen, Star zu werden, das finde ich, das ist arm, das ist hohl, das hat keinen Inhalt. Ich denke, wenn Musiker begabt sind, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Voraussetzung, aber viel wichtiger ist Fleiß, dann kommt Persönlichkeit dazu, dann kommt Bildung dazu. Es ist eine seelische Komponente, denn nicht jeder ist natürlich dafür geeignet, dreimal die Woche auf der Bühne zu stehen vor Tausenden von Menschen. Es kommt eine körperliche Aspekt dazu, weil auch nicht jeder geeignet ist, sehr viel zu reisen unter Jetlag, raus aus dem Flieger, rein auf der Bühne, raus, wieder nächstes Konzert. Das ist unglaublich anstrengend. Also wenn man halt da sitzt und sich diese jungen Menschen anguckt, die die Welt bereisen und spielen und in diesen 20 Minuten oder 25 Minuten, wo sie als Solisten auftreten oder halt vielleicht einen ganzen Abend bestreiten, dann müssen die 1000% da sein. Da müssen sie, also das sind sehr, sehr viele Aspekte, die dazu führen. Und ganz wichtig ist natürlich der persönliche Ehrgeiz. Was möchte ein Musiker tatsächlich erreichen? Will ich populär sein, dann schaut man, welche Instrumente benutzt man, um Millionen zu gefallen, oder will man einfach gut sein und will man das zeigen, was man hat, dann reicht einfach bekannt zu sein, und bekannt halt in erster Linie als junger Musiker ist es wichtig halt, dass die Musikkritiker einen sozusagen segnen, und das passiert nicht im Internet, sondern das passiert immer noch in den traditionellen Medien. Mhm. Und an der Stelle muss ich unbedingt sagen, der Rundfunk ist für junge Musiker enorm wichtig. Enorm wichtig.
Ja. Ein Niccolo Paganini oder ein Enrico Caruso, die hatten aber zum Beispiel überhaupt noch keine Agenten oder Promoter, waren auch nicht besonders hübsch, soweit ich mich erinnere. Wie haben die das geschafft?
Ja, das ist eigentlich nicht so schwer zu beantworten. Also ein Paganini war natürlich eine so außergewöhnliche Persönlichkeit. Und Sie müssen sich vorstellen, es war eine Zeit, wo man halt zu Fuß von Karlsruhe nach München gegangen ist. Da hatte man halt ganz viel Zeit. Und sonst wurde man nicht abgelenkt von diversen Unterhaltungen. Also hatte so eine Persönlichkeit natürlich die Möglichkeit, völlig herauszustechen, also da wie ein Komet aufzukommen. Dann hat er das natürlich noch kultiviert, er hatte natürlich ein perfekter Instinkt für seine eigene PR, wie wunderbar. Also ein Caruso war hatte irgendwo auch sehr viel Glück, da kam die Schallplatte auf und dann stand er da und plötzlich war diese Verbreitung seiner Kunst enorm, nicht? Also Sie können das nicht vergleichen. Ich würde an der Stelle auch sagen wollen, David Orlowski ist eine ganz wunderbare Ausnahme, denn mir machen Sorgen die Künstler, die zum 3870. Mal die Haydn-Sonate spielen müssen, in der Reihe mit allen anderen, die Beethoven-Sonaten angehen und wissen, dass alle großen Pianisten sich die Zähne ausgebissen haben. Da ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr harter Kampf.
Da kommen wir sicher noch mal drauf. Haben Sie eine Spürnase für Talente?
Also ich würde sagen, ja.
gut. Unser dritter Gast ist Künstler und Lehrer zugleich. Nachum Ehrlich war zum Beispiel Meisterschüler am Berner Konservatorium bei Max Rostal. Er absolvierte Meisterkurse bei Nathan Milstein und Henrik Schering. Er gab gefeierte Konzerte und seit 1991 hat er eine Professur für Violine an der Staatlichen Hochschule für Musik hier in Karlsruhe. Herr Ehrlich, wenn Sie Schüler ausbilden, wie wichtig ist da eigentlich die außermusikalische Vorbereitung, also das, was Sie eigentlich gar nicht tun, auf eine Karriere?
Sehr, sehr, sehr wichtig, weil Sie haben ja, Entschuldigung, ja vorher gesagt, ja, wie wichtig Lehrer sind und was man da tut außerhalb des Instrument, also das tatsächliche, also das Handwerk beibringen. Aber ich habe festgestellt, dass ich als Lehrer, ich meine, ich muss fungieren als, abgesehen von Lehrer, als Psychiater, als Arzt, als Seelensorger, als alles Mögliche. Ich meine, man will da auch nicht zu nahe ran, natürlich an die Studenten von vornherein. Nur diese außer Kernbereiche, Sachen, die sind gar nicht auszudenken. Weil der Mensch, wenn das für eine Meisterklasse ist und 2 Stunden gibt, ist es mehr also eine handwerkliche, musikalische, eine kleine Inspiration. Aber wenn jemand 5 Jahre, was der Regel ist, ja, eine Ausbildung macht, dann ist der ganze Mensch damit alle Aspekte, was Sie vorher haben, jetzt erwähnt haben, von Durchsetzung, von Gesundheit, von psychischer, mentaler Background, alles ist da drin. Das ist sehr komplex. Ja. Sehr, sehr komplex.
Wenn Sie sich jetzt so Ihre 2 begabtesten Schülerinnen oder Schüler imaginieren, die vielleicht kurz vor der Abschlussprüfung stehen, vor der Konzertreife, was wär's, wo Sie sagen würden, das fehlt denen vielleicht noch dazu, den richtig tollen Durchbruch zu schaffen?
Öfters Charakter.
Mhm. Darf ich fragen, was meinen Sie mit Charakter?
Ich meine, dass es eben natürlich viel mehr begabte Leute, begnadete Leute, die Phrasen oder auch ganze Stücke, also fantastisch, besser, interessanter, aufregender, wie manche Stars es tun, wenn man das so irgendwie versucht zu objektivieren. Und das hört man in der Klasse, vielleicht sogar beim Klassenvorspiel oder ein kleines Konzert. Aber der Unterschied da eben zu dieser 1000-prozentige und eben kontinuierliche Leistung, also wie man sich da vorbereitet, und zwar über Jahre, über es gibt alles Mögliche, das Glück, die äußere Umgebung, ja, aber das Charakter, ja, jemand, der dann sagt, nach dem Konzert, jetzt gehe ich wieder üben, also das heißt nicht unbedingt, dass solche gibt es auch wieder nicht wenige, die blindwütig einfach üben, aber nicht einmal das ist ja das Allerwichtigste, wie man übt, wie man sich schont, wie man sich das einteilt, das meine ich also mit Charakter.
Ja. Live-Musik jetzt bei Taktlos mit einem jungen Solisten auf dem Weg in die Weltklasse. In den vergangenen 10 Jahren errang Frank Dupré, er ist inzwischen immerhin schon 18 Jahre alt, bei nationalen und internationalen Wettbewerben über 60 Preise, und zwar im Klaviersolo, im Klavierduo, im Duo mit Violine, Querflöte und Klarinette und auch als Schlagzeuger. Hören Sie ihn mit den Prolyz Nummer 2 und 3 von George Gershwin.